Ja, schönen guten Morgen. Wir haben ja ein neues Buch begonnen. Wir gehen durch das Lukas-Evangelium. Aber ihr könnt euch sicher erinnern, dass wir parallel zu dem Bibelbuch, was wir regelmäßig im Sonntagmorgen-Gottesdienst behandeln, eine Serie begonnen haben, nämlich die sogenannten Einanderstellen. Und heute soll es um die Stelle gehen, dass wir einander dienen sollen. Das war von der Einleitung her, denke ich, nicht schwer zu erkennen. Das ist die vierte Predigt zu diesen Einanderstellen. Wir haben erst eine Einführung gemacht, dann haben wir darüber gesprochen, was es heißt, einander zu lieben und dann einander zu dienen, zu vergeben und heute einander zu dienen. Dienen ist keinem von uns wirklich fremd. Streng genommen sind wir alle ständig dabei zu dienen. Die Frage ist nicht, ob wir dienen, die Frage ist, wem wir dienen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hungrig bin, dann fällt es mir nicht schwer, den Weg zum Kühlschrank oder sonst wohin zu finden und mir zu dienen und meinen Hunger oder meinen Durst zu stillen. Oder wenn es mir kalt ist, fällt es mir nicht schwer, mich zu kleiden oder Feuer im Ofen zu machen oder die Heizung höher zu drehen. Ich denke, keinem von uns fällt es schwer, uns selbst zu dienen. Niemand fällt es schwer, sich selbst zu dienen, weil die Schrift ganz eindeutig sagt, wir lieben uns selbst, kein Fleisch, Epheser 5, Vers 29, hat sich je selbst gehasst. Und deswegen dienen wir uns sehr gerne und umfassend selbst. Die Predigt heute Morgen allerdings geht nicht um den Dienst an uns selbst, sondern wir sollen einander dienen. Ihr habt ein Blatt ausgeteilt bekommen, da sind die zwei Einanderstellen angegeben, Galater 5, Vers 13, folgende und auch 1. Petrus 4, Vers 10. Der Schwerpunkt der Predigt heute Morgen soll darauf liegen, warum es so wichtig ist, dass wir lernen, einander zu dienen. Selbst dienen wir uns ohne Frage, warum wir einander dienen sollen. Ich habe gesagt, es ist die vierte Predigt. Wir hatten schon eine Einführung und dann diese Predigt zum Einanderlieben. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, bei der Predigt zum Einanderlieben haben wir gesagt, übrigens, es gibt über 20 Einanderstellen, 20 Mal die Aufforderung, dass wir einander lieben sollen. Und warum ist sie so grundlegend, diese Einanderstelle, oder warum wird sie auch so häufig, häufiger als keine andere Einanderstelle genannt? Weil im Lieben eigentlich schon alle anderen über 70 Einanderstellen enthalten sind. Wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester wirklich liebe, dann will ich das Beste für sie. Dann werde ich ihr dienen, dann werde ich ihr nicht übel nachreden, dann werde ich ihre Last mittragen, dann werde ich sie ermutigen, dann werde ich ihr mit meinen Gaben dienen. Im Lieben ist eigentlich schon alles enthalten. Und wenn wir heute über das Dienen, einander dienen sprechen, deswegen haben wir es auch so weit an den Anfang gerückt der Serie, die wahrscheinlich keine 70 Predigten werden, aber vielleicht 7. Einander dienen ist genauso grundlegend wie einander lieben. Das Einanderlieben bezeichnet halt mehr die Haltung, mit der ich dem anderen begegnen soll, und das Einanderdienen mehr dann die praktische Umsetzung dieser Haltung. Aber wenn wir genau nachdenken, eigentlich ist in dieser Aufforderung, wir sollen einander dienen, alles andere enthalten. Ich werde niemals dem anderen etwas Böses tun oder etwas Nicht-Erbauliches tun oder etwas Nicht-Hilfreiches tun, wenn ich ihm wirklich aufrichtig dienen möchte. Alle anderen Stellen sind eigentlich eingeschlossen. Das Dienen ist ähnlich wie das Lieben, nur das Lieben ist die Haltung und das Dienen ist der Ausdruck dieser Haltung. Ja, wir sollen wirklich nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Christus möchte, dass wir keine Lippenbekenntnisse abgeben. Vielleicht auch nochmal zur Erinnerung für die, die am Anfang nicht dabei waren. Die Einanderstellen sind meines Erachtens nach selten beachtet bei Predigten, aber nehmen trotzdem einen großen Raum im Neuen Testament ein. Über 70 Mal gibt es diesen Ausdruck einander. Sie werden Einanderstellen genannt, weil immer eine Aufforderung drin enthalten ist, wie wir miteinander umgehen sollen. Einander lieben, einander vergeben, einander dienen. auch negative einanderstellen, nicht gegeneinander murren oder uns nicht miteinander vergleichen. Und das zeigt sehr deutlich, dass Christus von Anfang an wollte, dass wir unser Christsein im engen Miteinander leben. Keiner von euch kann diesen Geboten, das sind keine Wünsche des Herrn, das sind Gebote des Herrn, wirklich Folge leisten, wenn wir nicht in enger Gemeinschaft miteinander leben. Christsein war nie als Soloakt gedacht. Und deswegen ist es auch verständlich, warum aus Jesu Sicht, erlaubt mir dieses negative Beispiel, die Höchststrafe für einen Christen der Ausschluss aus der Gemeinschaft ist. Das ist das Schlimmste, was einem Christen passieren kann, wenn wir uns einander entziehen. Manche machen das sogar freiwillig, leichtsinnig freiwillig, weil sie nicht den Wert erkannt haben der Gemeinschaft, die Christus mit der Gemeinde beabsichtigt hat. Epheser 4, Vers 16, aus ihm, aus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er, Christus, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wenn wir nicht wirklich in enger Beziehung zueinander stehen, also mehr sind, erlaubt mir bitte dieses Wort, als Kirche. Kirche nach meinem Verständnis, das ist natürlich Definitionssache, hat eher den Charakter, man geht hin, holt sich eine Predigt vielleicht ab, vielleicht zieht man noch ein paar Programme durch, aber hat nicht wirklich familiäre Gemeinschaft miteinander, wo man das Leben teilt und Anteil nimmt. Das ist niemals die Erfüllung Christi für seine Gemeinde und auch nicht für das Leben des Christen. Du bist der Fuß Christi und du bist die Hand Christi und du sollst das Werk Christi verrichten. Und in dem Zusammenhang möchten wir heute Morgen über dieses Einanderdienen nachdenken. Ich lese euch diese beiden Stellen, einmal Galater 5, Vers 13 und 14. Ihr habt es nicht abgedruckt auf dem Blatt, aber ihr schlagt es gerne mit auf. Galater 5, Vers 13 und 14. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ohne dass wir den Text ausgelegt haben, merkt ihr auch hier, wie Christus einander lieben und einander dienen in seinem Wort miteinander verbunden hat. Die zweite Einanderstelle, die vom Dienen spricht, finden wir im 1. Petrusbrief. Und ihr könnt den Finger bei Galater lassen. In 1. Petrus 4, Vers 10. Da ermutigt und ermahnt uns der Apostel Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, die ist nicht zum Selbstzweck gegeben. Gott hat dich begabt, übrigens auch schon mit deinen natürlichen Gaben. Wir sind Geschöpfe Gottes, nicht nur die Gnadengaben, die Geistesgaben sind vom Herrn, auch die natürlichen. Und wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, was sollen wir damit tun? Nicht uns selbst dienen, sondern dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir werden auf die beiden Verse eingehen, auf die Galaterstelle und auf die Petrusstelle. Aber bevor wir das tun, lasst mich nochmal euch erinnern an einige der Einanderstellen im Neuen Testament. Johannes 13, Vers 14, wir sollen einander die Füße waschen. Römer 14, Vers 19, wir sollen uns gegenseitig erbauen. Römer 15, Vers 14, wir sollen auch fähig werden, einander zu, oder fähig sein, einander zu ermahnen. Galater 6, Vers 2, wir sollen einer des anderen Lasten tragen. Epheser 5, Vers 19, wir sollen zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden und singen. Kolosser 3, Vers 16, wir sollen einander in aller Weisheit lehren und uns gegenseitig auch ermahnen. Hebräer 3, Vers 13, wir sollen einander ermuntern, solange es heute heißt. Oder 1. Petrus 4, Vers 9, wir sollen gegeneinander gastfrei sein. Im Grunde genommen ist es nicht schwer. Christus möchte, dass wir mit der Gabe, die wir bekommen haben und mit den Fähigkeiten, die wir auch als Menschen haben, dass wir damit einander dienen. Wir haben eine ganze Liste, ja, voneinander stellen, wie dieses Dienen aussehen soll. Ich könnte es noch ein bisschen praktischer machen. Ich könnte sagen, dient einander, indem ihr gerne im Serviceteam seid oder in einem Küchenteam. Ja, oder dient einander, indem ihr das Gemeindehaus in Schuss haltet. Dient einander, indem ihr euch gegenseitig unterstützt, auch mit den Gaben, die wir geben. Oder dient einander durch Evangelisation, durch Jüngerschaft, durch Seelsorge. Und damit wäre die Predigt eigentlich schon zu Ende. Ist eigentlich klar gesagt, ja, wir sollen nicht uns selbst, sondern einander dienen. Aber ich vermute, viele von euch wären nicht so zufrieden damit, wenn es nicht ein bisschen tiefer geht, als nur die Aufforderung, jetzt tut, was der Herr sagt. Wenngleich ich damit auch die Predigt schließen werde, sein Wille ist nicht schwer, sein Joch ist nicht schwer, wir sollen einander dienen. Ich habe die Predigt in drei Teile eingeteilt. Ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, für mich und vielleicht auch für manchen anderen, wenn man keinen Text einfach hat, an dem man sich festhalten kann, sondern wenn man mehr thematisch predigt. Deswegen halte ich mich trotzdem an diesen zwei Texten fest, die wir heute gelesen haben, Galater 5 und 1. Petrus 4. Aus Galater 5 können wir zwei Dinge lernen. Das erste, was ist der größte Feind für den Dienst am Nächsten? Was ist der größte Feind? Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr heute Morgen in der Einleitung eigentlich schon die Antwort dazu bekommen. Der zweite Punkt, auch noch im Galaterbrief, was ist aber wiederum nicht der größte Feind, sondern der größte Antrieb, die größte Motivation, ja, die größte Hilfe für den Dienst am Nächsten? Und in der Petrusstelle möchten wir zum Schluss dann noch anschauen, was ist die größte Erfüllung in dem Dienst am Nächsten. Vielleicht sollten wir den Dienst erstmal definieren. Was bedeutet eigentlich einander dienen? Ja, ich habe es schon eingangs gesagt, dienen fällt ja keinem von uns schwer. Aber das Wichtigste ist schon mal, dass wir lernen, dass wir einander dienen. Nicht den ganzen Tag nur darum bemüht sind, was dient mir, was nutzt mir, was gefällt mir, sondern dass wir anfangen, darüber nachzudenken, über den anderen bemüht zu sein. Einander zu dienen bedeutet demzufolge, dass wir unsere Beziehung zu unserem Nächsten von dem Kerngedanken leiten lassen, nicht was unserem Vergnügen, unserem Vorteil, unserer Ehre dient oder wie wir vielleicht sogar, und das tun wir, den anderen gebrauchen können, damit mir gedient wird, damit ich geehrt werde, damit ich einen Vorteil habe, sondern wir müssen lernen, wie wir ihm etwas Gutes, etwas Vorteilhaftes, etwas Ehrenhaftes zukommen lassen können. Einander dienen bedeutet, dass wir die Menschen um uns herum nicht mehr als Mittel zur Selbstbefriedigung missbrauchen, sondern als Geschöpfe erkennen, denen wir unsere Liebe und unseren Dienst schulden, so wie Christus uns das vorgelebt hat. Kommen wir zu dem ersten Punkt, und ich habe euch ein paar Linien übrig gelassen, zu denen ihr gerne Notizen machen könnt. Der größte Feind für den Dienst am Nächsten. Was ist der größte Feind für den Dienst am Nächsten? Und ich beziehe mich dabei auf diese Galaterstelle, Galater, Epheser, Philipper, also Galater 5, Vers 13. Und das ist sehr schwer, wenn wir einfach nur einen Vers nehmen und ich jetzt von euch erwarte, dass ihr das Gewicht dieses Verses ad hoc verstehen könnt, wo wir nicht gerade den Galaterbrief gelesen haben oder nicht darüber geredet haben, was Paulus eigentlich mit dem Galaterbrief beabsichtigte. Deswegen erlaubt mir, einen Rahmen zu setzen für diesen Vers oder auch für diesen Brief. Und ich möchte tatsächlich so weit zurückgehen zu den Anfängen, zu der Genesis. Gott hat uns in Beziehungen gestellt. Wir denken ja, und ich bitte euch jetzt, das ist ja der Anfang der Predigt, da könnt ihr noch ein bisschen ausholen und frisch mitgehen. Ja, es braucht ein bisschen Gedankenleistung. Gott hat uns von Anfang an als Beziehungswesen geschaffen. Das ist Gottes Absicht. Und das ist auch keine Überraschung. Warum? Weil Gott selbst ist von jeher Beziehung. Ja, wir reden jetzt über Beziehung, weil wir ja von Einanderstellen reden. ohne dass wir in Beziehung zueinander stehen, würde es gar keinen Sinn machen, dass wir Anforderungen oder Hinweise oder Befehle haben, wie wir miteinander umgehen sollen, wie unsere Beziehungen ausgestaltet sein sollen. Deswegen lasst uns ein Stück zurückgehen. Gott hat das von Anfang an so beabsichtigt, dass er dich und mich als Beziehungswesen für Beziehungen fähig und für Beziehungen geschaffen hat. Warum? Weil Gott selbst von ewiger Vergangenheit an Beziehungswesen ist. Gott ist ein Gott, aber er besteht in drei Personen. Auch wenn ich euch das und keiner von uns bis ins Letzte erklären kann. Aber das bedeutet, es sind nicht drei Götter, es ist ein Gott, aber er existiert trotzdem seit ewiger Vergangenheit in diesen drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und auch wenn wir, und ich bitte erlaubt mir diesen harten Ausdruck, in unserer Selbstsucht sehr selten über diese erste und vollkommene Beziehung, die eigentlich unser Vorbild für jede Beziehung sein sollte, nachdenken. Ja, wann singen wir mal, ich habe euch das vor Jahren schon mal gesagt, wann singen wir mal ein Lied, das von der Liebe des Vaters für den Sohn handelt? Wie viele Lieder kennst du, die von der Liebe des Vaters für den Sohn handeln? Ihr Musiker. Ja, ich stelle die Frage immer, wenn Musiker da sind. Ja, das letzte Mal, wo ich die Frage gestellt habe, kam der Anselm auf mich zu und sagt, ich kenne eins, ein einziges. Dann haben wir es auf der Fahrt angehört. Eine Strophe in diesem Lied spricht ausnahmsweise mal von der Liebe des Vaters für den Sohn. Aber daran alleine erkennen wir schon, auch als Christen. Wir nehmen unsere alte Natur, auch wenn Neues entstanden ist. Ja, im Herzen haben wir den Heiligen Geist. Ja, wir haben den Geist, der anders leben möchte. Aber wir nehmen selbst auch als Christen das alte Leben voll mit und missbrauchen manchmal sogar Gott selbst und das Evangelium nur dafür, was nutzt es mir. Wir denken gar nicht, wie Gott denkt, der seit ewiger Vergangenheit in einer Beziehung miteinander steht und diese Beziehung nutzt, um dem anderen zu dienen. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater. Der Heilige Geist liebt den Sohn und der Sohn liebt den Heiligen Geist. Wann reden wir mal darüber? Wann lesen wir mal die Schrift darüber? Und ich darf euch sagen, die Schrift ist nicht still über dieses Thema. Gott ist von jeher Beziehungswesen und der Herr liebt in der Dreieinigkeit und der Herr dient in der Dreieinigkeit. Was Christus hier auf der Erde getan hat, war als erstes Dienst seinem Vater gegenüber. Das Opfer, was Christus gebracht hat, hat Christus nicht für Satan gebracht. Christus ist Satan nicht schuldig. Gott ist der Richter, nicht Satan. Das Opfer, was Christus gebracht hat, hat er auch nicht im engeren Sinne für uns Menschen gebracht. Das Opfer hat er dem Vater gebracht, um dem Vater gehorsam zu sein und um durch den Vater zu zeigen, wie die Dreieinigkeit wirklich ist, voller Heiligkeit und voller Liebe. Deswegen bringt Christus dieses Opfer als stärksten Ausdruck für das Wesen Gottes. Und wenn Gott, jetzt gehen wir wieder zu uns, und wenn Gott uns von Anfang an seit dem Garten Eden als Beziehungswesen geschaffen hat, was ist dann der erste Grund, warum wir einander stellen haben? Oder was ist der erste Grund, warum wir in Beziehung miteinander leben sollten? Nicht zu fragen, was dient mir? Wie kann mir diese Person zu einem besseren Leben verhelfen? Das ist erst seit dem Sündenfall das Programm in unserem Herzen. Das erste Programm sollte eigentlich sein, Gott schafft dich in sein Bild, also schafft er dich auch als Beziehungswesen, damit du Gelegenheit bekommst, das Wesen Gottes in deinen Beziehungen zu reflektieren. Im Grunde genommen könnten wir da wieder einen Punkt in der Predigt machen. Wenn du die ganzen Einanderstellen siehst, und damit schließen wir heute, dann siehst du eine Reflexion des Wesens Christus. Das ist nicht einfach nur eine Arbeitsanweisung für die Gemeinde, wie wir gut miteinander auskommen, damit wir uns möglichst nicht die Köpfe einschlagen. Tatsache ist, dass die Einanderstellen Christi Wesen reflektieren. Und das ist dein Lebensauftrag, ihn kennen, ihn lieben und ihn verherrlichen. Und wie verherrlichen wir ihn? Indem wir ihm nachtun, indem wir das tun, was er getan hat. Deswegen gibt er uns die Möglichkeit, er schafft uns als Beziehungswesen, aber das allein reicht nicht. Das muss mit Wesen gefüllt werden. Wir müssen so denken wie er, wir müssen so handeln wie er. Und deswegen gibt er uns auch die Möglichkeit, einander zu dienen. Die erste Beziehung, in der wir stehen, ist nicht die Beziehung zueinander. Die erste Beziehung, in der jeder von uns steht, ist die Beziehung zu Gott selbst. Und denn, keine Angst, es ist wirklich die Hinleitung auf die Gedanken des Paulus im Galaterbrief. Und die erste Beziehung zu Gott soll diejenige sein, dass wir, und das ist jetzt wieder ein Satz, den ihr euch merken müsst für die nächsten Minuten, damit ihr den Abschnitt versteht, Gott möchte unser Versorger sein. Vom ersten Tag an. So ist diese Beziehung zwischen Gott und Mensch geprägt. Gott möchte unser Versorger sein. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum der Mensch am sechsten Tag und nicht am ersten Tag geschaffen wurde? Der Mensch ist doch die Krone der Schöpfung. Das glauben wir von der Schrift her. Warum fängt er nicht gleich mit der Krone der Schöpfung an? Er fängt ja ganz klein an, in Anführungszeichen. Er hat ganz groß angefangen. Ja, es hat einen großen Rums getan und die ganzen Elemente haben sich ausgedehnt, ja, sind ins Dasein gerufen worden. Und danach schafft er Himmel und Erde. Danach schafft er das, was wachsen kann. Danach schafft er auch die Tiere. Und zum Schluss erst schafft er den Menschen. Warum macht er das? Warum schafft er den Menschen, obwohl das die Krone seiner Schöpfung ist, am Ende der Schöpfung und nicht am Anfang? Wir denken, die Genesis ist für die Kinderstunde. Ja, da sollen sich die Kinder drüben mit beschäftigen. Aber wir haben keine Antworten auf die einfachsten Fragen. Warum schafft er den Menschen am sechsten Tag? Weil alles gut war. Und siehe, es war gut. Und siehe, es war gut. Und siehe, es war gut. Und am sechsten Tag sagt er, und siehe, es war sehr gut. Gott wollte den Menschen von Anfang an in eine perfekte Schöpfung stellen. Er hat es langsam aufgebaut, hat die Schöpfung bis zur Vollendung gebracht, außer dem Menschen, der dann noch kommen sollte. Und setzt den Menschen dann in eine vollkommene Schöpfung, damit der Mensch von Anfang an versteht, Gott, der das alles gemacht hat, ist mein Versorger. Das ist ein Herzensgedanken in Gottes Herzen. Ja, wenn wir sein Wort lesen, wissen wir, wie Gott denkt. Ich habe vielleicht nie die Kraft, um das in meinem Leben noch zu schaffen, aber mir ist ein Thema in der Schrift aufgefallen und euch vielleicht auch. Wesentlich mehr als 2, 3, 4, 5 Mal kommt der Vers vor, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist nicht erst in der Vollendung des Zeitalters in der Offenbarung zu lesen. Das kommt immer wieder. Das kommt auch gerade dann, wenn Gott Gericht ankündigt, was ihm gewisserweise schwerfällt, wenn er sein Volk mal wieder züchtigen muss. Aber im Gericht, und das ist ja oft in den Propheten der Fall, er im Gericht schon sagt, aber wisst ihr was, es wird auch Wiederherstellung geben. Und dann, und das wünscht sich Gott, das ist sein Herzensanliegen, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Gott möchte von Anfang an der Versorger sein. Und wir sollen von Anfang an die Versorgten sein, die Bedienten sein. Wir sind nicht die Herrschenden. Wir können uns gar nicht selbst dienen. Das ist ein Grund, warum das Kind in den ersten 10 Jahren seines Lebens überhaupt nicht lebensfähig ist. Jedes Kind, was hier rumgetragen wird, würde in ein paar Tagen tot sein, wenn sich die Mutter nicht so und der Vater fürsorglich jeden Tag um es kümmern würde. Damit wir Menschen lernen, wir sind auf Dienst angewiesen. Und der uns wirklich dient, dienen möchte, damit wir ihn darüber anbeten, ist Gott selber. Und was macht der Mensch? Er wendet sich von seinem Versorger ab. Er spuckt ihm ins Gesicht und sagt, ich brauche dich nicht. Ich kann das selbst. Ich komme alleine zurecht. Das ist echt schwierig, was da passiert ist. Der Sündenfall ist so weitreichend. Wir wollen nicht mehr auf Hilfe angewiesen sein. Ja, der Mensch war perfekt von Anfang an. Aber perfekt heißt niemals autark, niemals unabhängig. Wir waren vom ersten Tag an abhängig von der Versorgung Gottes, dass er uns dient. Und wir spucken ihm buchstäblich im Sündenfall ins Gesicht und sagen, ich komme alleine zurecht. Wir wollen selbst Gott sein. Wir wollen, dass uns gedient wird. Wir wollen, dass wir angebetet werden. Das ist das Problem. Und das ist das, was die Bibel oft als Fleisch bezeichnet. Das Fleisch möchte nicht Gott verherrlichen und ihn anerkennen als unseren Versorger. Das Fleisch möchte sich selbst dienen, möchte nur sich selbst anerkennen möchte bedient werden, möchte streng genommen die Stellung Gottes einnehmen. Empfänger der mannigfaltigen Segnungen Gottes zu sein, weist uns als Geschöpfe die Rolle derjenigen zu, die unter Gnade leben und die auf Gnade angewiesen sind. Und das wollen wir nicht. Der natürliche Mensch, der gefallene Mensch, das Fleisch in dir, ist ein Feind der Gnade. Du willst nicht dienen, Gnade schenken, und du willst nicht bedient werden, Gnade empfangen. Der gefallene Mensch, das Fleisch, möchte herrschen. Vielleicht fragt sich jetzt mancher von uns, was bitteschön hat diese Einleitung aus der Genesis mit dem Galaterbrief zu tun? Das möchte ich euch sagen. Er sagt hier, ihr seid zur Freiheit berufen. Galater 5, Vers 13, Brüder und natürlich auch Schwestern. Es gibt kein Wort für Geschwister im Griechischen, deswegen seid ihr auch gemeint. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ihr Lieben, wir brauchen Gottes Dienst nicht nur für unsere natürliche Versorgung, wie wir das in der Genesis gesehen haben. Gott stellt den Menschen in eine vollkommene Schöpfung. Er lässt alles blühen, er lässt alles wachsen, weil er unser Versorger sein möchte. Gott will nicht nur unser Versorger in dem Schöpfungswerk sein, Gott möchte auch unser Versorger in dem Erlösungswerk sein. Das Kreuz stellt jedem von uns hier im Raum deutlich vor Augen, du hast es nicht, was es braucht, um einem heiligen, herrlichen Gott zu genügen. Und du hast es auch nicht, was es braucht, um diesen Schaden wieder gut zu machen. Christus und Christus allein und Christus selbst, der Sohn Gottes, geht ans Kreuz, um für dich sein Leben zu geben. Und wisst ihr, was Gott damit mitteilt? Ich will nicht nur euer Versorger im physischen Sinne sein. Ich will euer Versorger im geistlichen Sinne sein. Du brauchst meine Gnade. Du brauchst mein Heil. Du brauchst meine Gerechtigkeit. Du brauchst meine Rechtfertigung. Wir haben leider überhaupt keine Zeit dafür, aber wir haben gestern im Unterricht ganz ausführlich über Rechtfertigung gesprochen, was das bedeutet. Rechtfertigung heißt nicht, dass du gerecht bist. Rechtfertigung bedeutet, Christus spricht dich, Gott spricht dich in Christus gerecht. Er rechnet dir seine eigene Gerechtigkeit zu. Ihr Lieben, stärker kann uns nicht gedient werden. Gott möchte dein physischer und dein geistlicher Versorger sein und er lässt nichts für dich übrig. Aber das Fleisch ist der Feind dieses Dienstes. Wir wollen nicht bedient werden. Und das ist das Thema des Galaterbriefs. Da gab es Judaisten, ja, die glaubten schon, man wird durch Gnade gerettet, aber durch Gnade bleibt man nicht gerettet. Nachher musst du noch dein Fleisch aufwenden, betaste nicht, esse nicht, tu das und lass das, damit du in der Gnade bleibst. Dein Fleisch ist ein Feind der Gnade. Du willst nicht einfach begnadigt sein. Und deswegen missbrauchst du sogar das Gesetz, das war das Problem bei den Galatern, du missbrauchst sogar die Gebote Gottes, um nicht einfach gerechtfertigt zu werden, sondern um zu denken, ich kann jetzt doch noch was leisten. Ich will das einhalten und dann kann ich doch bei Gott noch einen Lorbeerkranz verdienen oder möchte mir mehr Zuneigung erlangen von Gott. Ihr Lieben, du kannst dienen, wie du willst. Gott wird dich niemals mehr lieben als in Christus. Gott sieht dich in Christus. Und Gott hat dich vollkommen gemacht in Christus. Gott hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt in Christus. Und Gott wird dich nie mehr lieben als in Christus. Und die Galater wollten das nicht. Die Galater wollten, das Fleisch wollte das Gesetz missbrauchen, um sich selbst noch groß zu machen. Sie wollten nicht bedient werden. Sie wollten selbst durch ihren eigenwilligen Dienst zeigen, dass sie tatsächlich was Besseres sind. Vielleicht auch was Besseres als die Schwester oder als der Bruder in der Bank. Und ich bitte euch, glaubt nicht, dass ein Brief, der vor 2000 Jahren geschrieben wurde, heute keine Relevanz mehr hat. Ich sehe die gleichen Probleme auch bei uns. Auch bei uns gibt es Schwestern oder Brüder, die glauben, durch Einhalten von Dingen noch was Besseres sein zu können. Es hat den Anschein von Gottesdienst, es ist aber tatsächlich die Befriedigung des Fleisches, sagt Paulus im Kolosserbrief. Warum? Weil wir Feinde der Gnade sind, von Natur aus. Und unser Fleisch kann beides. Das Gesetz, was ist denn der Sinn des Gesetzes gewesen? Natürlich sollen wir an dem Gesetz erkennen, wie Gott denkt und welche Ordnungen er seinem Volk gibt. Aber das Gesetz war niemals dazu da, um vor Gott gerecht zu werden. Niemals. Römer 3, Vers 20. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dadurch kann ich keine Gerechtigkeit erlangen. Das Fleisch will das Gesetz missbrauchen, um sich vor Gott noch besser darzustellen. Und das Fleisch kann auch die Freiheit missbrauchen. Es kann nicht nur das Gesetz missbrauchen. Jetzt sind wir frei vom Gesetz, das wissen wir. Das heißt nicht, dass wir gesetzlos sind. Aber der Sinn, warum wir jetzt Regeln folgen, ist nicht mehr, um irgendwie gerechtfertigt zu werden, sondern aus Dankbarkeit. Aber das Fleisch kann nicht nur das Gesetz missbrauchen zur Selbstverherrlichung. Das Fleisch kann auch die Freiheit missbrauchen. Ich bin jetzt frei. Ich kann ja tun und lassen, was ich will. Ist ja alles Gnade. Ja, dann wird ja die Gnade noch größer, wenn ich tun lasse, was ich will. Das diskutiert gerade Paulus im Römerbrief. Die ersten 5 Kapitel zeigt da, wie es keinen Ausweg gibt. Du musst der Versorgung Gottes vertrauen. Er schenkt dir seine Gerechtigkeit durch den Herrn Jesus Christus als freies Gnadengeschenk. Und dann kommen ja manche auf die Idee, auch heute unter Christen, wenn es so ist, wenn es wirklich alles Gnade ist, und jetzt kommt wieder das Fleisch dazwischen. Dann kann ich ja leben, wie ich will. Dann kann ich ja, wenn ich Alkohol trinken darf, dann kann ich mich ja besaufen. Ja, ist ja kein Ding, ist ja alles Gnade. So ist das Fleisch. Das Fleisch denkt nur an sich. Das Fleisch will sich durchs Gesetz verherrlichen. Und wenn es frei ist vom Gesetz, dann will es die Freiheit für sich selbst missbrauchen. Und das exakt ist das Thema im Galaterbrief. Und das ist auch das Thema hier in dem Vers. Und jetzt bringt Paulus das Gegengift. Wir können nicht nur ablegen. Wir müssen auch anziehen. Versteht ihr? Wir können nicht nur den eigenwilligen Gottesdienst ablegen, betaste nicht, schmecke nicht, tu das nicht und lass das. Und wir können auch nicht die Freiheit, diese falsch verstandene Freiheit, wo du dir selber dienst, einfach nur ablegen. Wir können nicht im luftleeren Raum leben. Wir müssen auch etwas anziehen. Und das ist der Kern von Galater 5, Vers 13. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wenn du frei werden willst von diesem knechtischen Drang deines Fleisches, dir selbst zu dienen, dann kannst du nicht dich einfach hinsetzen und still sein und sagen, ich will jetzt aufhören, so selbstsüchtig zu sein. Mich darzustellen vor den Geschwistern, was ich für ein toller Christ bin, oder meine Freiheit in Christus zu missbrauchen, indem ich tun lasse, was in meinen Augen gut ist. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht einfach sagen, ich lasse das jetzt. Das funktioniert nicht. Ja, ich könnte wieder ausholen bis in die Genesis. Warum funktioniert es nicht? Weil Gott uns nicht nur als Beziehungswesen gemacht hat, er hat uns auch als Anbeter gemacht. Wir müssen etwas anbeten, wir müssen etwas folgen. Das ist keine Tat, das ist keine Tätigkeit, Anbetung. Heute Morgen mal, für, wenn es gut geht, 1,5 Stunden. Anbetung ist eine Identität. Du musst dich um etwas drehen. Entweder, das ist eine einfache Gleichung, drehst du dich um dich selbst und deinen eigenwilligen Gottesdienst, deiner selbst, oder du drehst dich um was anderes, nämlich um Gott selbst, um Christus und dienst ihm aus Dankbarkeit. Du kannst nicht im Neutrum leben. Du kannst nicht einfach sagen, ich lasse das jetzt, ja, ich will nicht mehr mich selbst darstellen, ich will meine Freiheit nicht missbrauchen. Das funktioniert nicht. Entweder oder, sagt uns die Schrift. Du musst ablegen, aber dann musst du auch anziehen. Du kannst nicht im Vakuum leben. Wir haben schon mal über den Zusammenhang gesprochen im Epheserbrief. Da findet ihr in Epheser 4 ständig dieses Ablegen, Sinn erneuern, aber dann auch anziehen. Wenn du früher viel gestohlen hast und das heute nicht mehr tust, dann bist du immer noch ein Dieb, der aufgehört hat zu stehlen. Du wirst erst anders, wenn du lernst, mit deinen Händen zu arbeiten und mit diesem Geld andere in der Gemeinde zum Beispiel oder deinen Nächsten zu unterstützen, der es nicht vielleicht verdient hat. Wenn du das tust, dann hast du erst wirklich einen alten Lebensstil überwunden. Und das Dienen, ihr Lieben, ihr wisst, wie grundlegend das ist. Es ist der tätige Ausdruck der Liebe. Und mit der Liebe haben wir das Gesetz erfüllt, sagt Paulus sogar hier im nächsten Vers. Wenn wir lernen, einander dienen, lernen wir wirklich, das alte Leben zu überwinden. Das ist das Gegengift, das ist das Anziehen. Das ist der Kontext, in dem Paulus hier uns diesen Satz geschrieben hat, ihr seid zur Freiheit berufen, ja, gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Der größte Widersacher, das war der erste Punkt, für dieses selbstlose Dienen am Nächsten ist was? Dein eigenes Fleisch. Oder wer mit den Begriffen Fleisch und Geist Schwierigkeiten hat, der kann sich's vielleicht so merken, das Fleisch hat immer das Verlangen, sich selbst zu verherrlichen, sich selbst anzubeten, sich selbst groß zu machen. Sei es durch das Gesetz, ich bin besser als ihr, oder sei es durch die Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will. Das Fleisch will sich immer selbst dienen. Der Geist in dir, den du seit der Wiedergeburt geschenkt bekommen hast, wie der Heilige Geist, was möchte er? Er möchte Christus groß machen. Und Christus möchte Gott groß machen. Wie kannst du Christus groß machen? Indem du Christus imitierst, indem du anfängst zu dienen. Wir haben es heute Morgen in Matthäus 20 gelesen. Der die Sterne an seinen Platz gestellt hat, der die ganze Ausdehnung des Universums geschaffen hat, der die Moleküle und die Atome am Laufen hält, kommt in seine Schöpfung, wird zum Mensch und dient bis in den Tod. Das ist sein Wesen, so war er schon immer. Und du bekommst jetzt die Gelegenheit, das zu reflektieren. So wirst du frei von dem Fluch des Gesetzes und auch der falsch verstandenen Freiheit des Fleisches. Der größte Widersacher für dieses selbstlose Dienen ist unser Fleisch. Und der Fleisch ist der größte Feind eines Gott wohlgefälligen Dienstes am Nächsten. Kommen wir zum zweiten Punkt, weil das wäre sehr traurig, wenn wir nur heute Morgen über den größten Feind des Dienstes gesprochen hätten. Der größte Freund des Dienstes oder der größte Antrieb für den Dienst verpackt Paulus auch in diesem kurzen Satz im Kapitel 5, Vers 13. Sondern dient einander nicht in der Liebe, nicht mit der Liebe, sondern durch die Liebe. Das heißt, Paulus möchte, dass unser Dienst am Nächsten nicht wieder ein knirschender, ja, anstrengender, sich eigentlich, ja, was mir sehr schwer fällt, so ich will es überhaupt nicht, aber ich tue es trotzdem, Dienst sein soll, sondern der Dienst am Nächsten, der soll Motivation haben. Der soll wirklich Antrieb haben durch die Liebe. Schlag dazu bitte einen Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief auf. Ja, es ist der Apostel der Liebe und der vielleicht darf ich diesen Verbindung ziehen, an Jesu Brust lag, wusste genau, welche Rolle die Liebe Gottes für unsere Nachfolge spielt. Schlag mal 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 11 dazu auf. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Ich habe euch das eingangs schon gesagt, keiner von uns ist von sich aus ein Diener. Wir sind eigentlich erstmal Bediente. Im Schöpfungsplan dient Gott uns und im Erlösungsplan dient Gott uns bis in den Tod durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn es dir schwerfällt, deiner Frau oder deinen Kindern oder deinem Nächsten in der Gemeinde so zu dienen mit den Einanderstellen, wie Paulus das sagt, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass wir wenig Motivation haben, dass wir wenig selbst Liebe in uns haben, die Gott uns zuvor erwiesen hat. Wenn mir die Freudigkeit zum Dienst am Nächsten fehlt, dann fehlt mir vielleicht die Freude an dem Wesen Gottes. Weil Johannes sagt ganz deutlich, nicht wir lieben Gott. Keiner von uns liebt wirklich Gott. Gott liebt uns. Und wenn ich mich darauf konzentriere, wie Gott mich liebt, das spornt mich an, den anderen wirklich zu lieben. Ja. Hierin ist die Liebe, Vers 10 nochmal, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gegeben hat als Sühnung für unsere Sünden. Wenn wir wirklich von dieser Liebe Gottes erfüllt werden, wenn wir von Gnade ausgefüllt werden, wenn wir ein dankbares Herz haben für diese Versorgung Gottes, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dann wird es leicht, dem anderen, der übrigens auch das Objekt der Liebe Gottes ist, den anderen zu lieben. Aber wenn ich diese Liebe nicht habe, wenn ich nicht diese Freude habe an Christus, dann wird es sehr schwer, dann wird es sehr zäh. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter. So wie du deine Beziehungen hier in der Gemeinde pflegst, ich will nicht immer gleich wieder von Ehe sprechen, wie du deine Beziehungen hier in der Gemeinde pflegst, wisst ihr, was das für ein Spiegelbild ist? Das ist ein Spiegelbild für das Ausgefülltsein mit der Liebe Gottes. Wenn du oft beißt und du oft stichst, dann hat es damit zu tun, dass wenig Liebe Gottes in dir ist. Es gibt genug Grund, sich mit der Schwester zu streiten oder dem Bruder zu stechen und zu fressen. Gar kein Problem. Das sind alles Sünder, begnadigte Sünder. Ja, das fällt nicht schwer, den Fehler beim anderen zu sehen. Aber wenn du das in deinem Leben erkennst, dass du wenig liebevollen Umgang mit deinem Nächsten in der Schrift hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass dir zu wenig Wasser zufließt. Du bist keine Quelle, du bist nur Brunnen. Das Wasser muss zufließen und dann kann man es anderen geben. Aber du selbst hast nichts. Du liebst Gott nicht. Du liebst auch den Nächsten nicht wirklich. Wenn du wirklich liebst seit dem Sündenfall, ist der dir jeden Morgen im Badezimmer über dem Waschbecken begegnet und dich mehr oder minder anlächelt. Der Mangel an Dienstbereitschaft aneinander ist ein Kennzeichen, ist ein Indikator, ist ein Thermometer für unsere mangelnde Freude und Erfüllung in unserer Beziehung zum Herrn. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum wir zum Beispiel beim letzten Brotbrechen gesagt haben, das Evangelium ist nicht nur für die Außenstehenden. Das Evangelium ist für die Christen. Paulus, ich bemühe immer das Beispiel bei den Römern, war nie in Rom, schreibt einen Brief an gläubige Römer und sagt ihnen, wenn ich denn einmal zu euch komme, dann will ich eins tun. Was euch verkündigen? Den gläubigen Römern? Das Evangelium. Wenn du oft beißt und stichst, weißt du, was du für einen Mangel hast? Du hast einen Mangel am Evangelium. Du hast einen Mangel an der ersten Liebe. Deswegen sollen wir regelmäßig das Brot brechen, damit wir uns regelmäßig daran erinnern, wie Gott uns in Christus bis in den Tod durch das Geben seines Leibes und seines Blutes geliebt hat. Und wenn mir dieser Überschwall von Liebe wieder deutlich vor Augen steht, dann kann sich meine Liebe zum Nächsten an der Liebe Christi am Kreuz immer wieder neu entzünden. Aber ich habe nichts in mir. Ich kann das nicht aus mir selbst. Ich muss in dieser Liebesbeziehung mit Christus leben und dann kann ich auch den anderen Lump und die andere Lumpine gut lieben. Ihr könnt den Abschnitt auch mit dienen übersetzen. Ich lese euch nochmal 1. Johannes 4. Da heißt es, ihr Bedienten, lasst uns einander dienen. Denn der Dienst ist aus Gott. Jeder, der dient, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wer nicht dient, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Dienst. Hierin ist der Dienst Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist der Dienst, nicht dass wir Gott gedient haben, sondern dass er uns gedient und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das ist der zweite Teil, ihr Lieben. Das größte Motiv der größte Ansporn, wirklich einander zu dienen, liegt außerhalb von uns. Liegt am Kreuz. Wenn du Gott anschaust, wenn du siehst, wie er ist und wenn du dich davon motivieren lässt. Und deswegen musst du regelmäßig über das Evangelium nachdenken. Du musst ein Experte des Evangeliums sein. Du musst in der Lage sein, dir selbst das Evangelium zu predigen. Hat jemand von euch schon mal sich angesprochen gefühlt, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde in der Offenbarung ermahnt, ihr habt die erste Liebe verlassen? Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass diese Sendschreiben das eine nur für die eine Gemeinde und das andere nur für die andere zutrifft. Aus allen Sendschreiben können wir in Hünfeld etwas ziehen. Und jeder, der längere Zeit im Glauben steht, steht in der Gefahr, sich an Gnade zu gewöhnen. Wo du das erste Mal die Gnade Gottes in Christus geschmeckt hast, da warst du überschwänglich. Du konntest es nicht fassen, dass dein Schöpfer geschöpft wird, um am Kreuz für deine Schuld zu sterben und dir seine Gerechtigkeit auf Ewigkeit zu schenken. Das konntest du nicht fassen. Hast du dich heute dran gewöhnt? Ist es heute selbstverständlich geworden? Oder bist du noch jemand, der in der Stille wirklich Freude haben kann an diesem Gnadengeschenk? Das Evangelium ist tief genug, dass wir ja das Elefanten drin baden können. Aber es ist auch einfach genug, dass Kinder drin spielen können. Und wir brauchen ein Leben lang dieses Evangelium. Der letzte Punkt, der dritte Punkt, die größte Erfüllung in dem Dienst am Nächsten. Der größte Feind ist das Fleisch. Das größte Motiv, ja, der größte Antrieb ist die Gnade in Christus, ist das Evangelium. Und was ist die größte Erfüllung? Ich möchte dazu, dass er noch die zweite Einanderstelle aufschlagt im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 4, Vers 10. In 1. Petrus 4, Vers 10 schreibt der Apostel Petrus: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich möchte nicht nochmal jetzt über diesen Befehl sprechen, einander zu dienen, der hier wieder genannt wird, sondern über den zweiten Teil. Der erste ist klar, wir haben diese Gnadengaben empfangen, wir können einander dienen. Und jetzt sagt Petrus, dient einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Petrus sieht die Geschwister damals, diese Judenchristen in der Zerstreuung, und er sieht auch dich als ein Verwalter der Gnade Gottes, wenn du dem anderen dienst. Verwalter ganz bestimmt nicht in dem Sinne, dass wir etwas zu bestimmen hätten. Das ist nicht der Sinn von diesem Wort. Wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Wenn Petrus hier von Verwalter spricht, der verschiedenartigen Gnade Gottes, dann meint er viel mehr. Ein Verwalter repräsentiert ja einen Auftraggeber. Ja, nehmen wir mal an, was nicht der Fall ist, ich hätte 100 Wohnungen in Frankfurt, dann kann ich euch versichern, ich hätte einen Verwalter. Ja, ich würde mich nicht selbst um diese 100 Wohnungen kümmern. Wenn ich 10 Wohnungen hätte, würde ich mich schon wahrscheinlich oder manche mit einer nicht um diese Wohnung kümmern. Dann hätte ich einen Verwalter. Und was soll dieser Verwalter tun, wenn er gut seinen Dienst tut? Der soll das tun, was ich möchte. Der soll mich repräsentieren. Und ihr Lieben, das ist der Sinn und das ist die Erfüllung im Einanderdienen. Wir haben heute Morgen in der Einleitung gesehen, der, der nichts braucht, der auf nichts angewiesen ist, kommt und dient dir und zeigt dir sein Wesen am Kreuz, indem er dir dient bis in den Tod. Und er gibt dir nicht die Pflicht, ihr Lieben. Er gibt dir das Vorrecht, ihn jetzt repräsentieren zu dürfen, als sein Verwalter. Wir haben nicht viel verstanden vom Evangelium, wenn wir denken, wir wären jetzt einfach nur geknechtet. Dann verstehen wir diese Verwalterschaft, dieses Knechtsein nicht richtig. Es gibt keine höhere Berufung für einen Menschen, als dass er seinen Auftraggeber, Christus, reflektieren darf. Es gibt keine größere Ehre für den Menschen, als dass er dieses Wesen Gottes repräsentieren darf. Könnt ihr das verstehen? Und das sage ich, um das Gleiche nochmal zu sagen, was wir bei der Einleitung zu den Einanderstellen gehört haben. Wenn du die Einanderstellen, so ähnlich wie das Gesetz bei dem Volk Israel, nur als Sozialgesetzgebung verstehst, wie wir als Gemeinde einigermaßen gut miteinander auskommen, damit wir uns nicht beißen und nicht fressen, wie dann Paulus hier den Galatern als Warnung gibt, ja, wie die zwei Schlangen, die sich versuchen, von hinten vom Schwanz her gegenseitig aufzufressen. Ja, so ein drastisches Bild. Er benutzt wirklich das Bild von Fressfeinden. Wenn du denkst, die Einanderstellen sind nur dazu da, damit wir uns nicht beißen und fressen, hast du noch nicht viel von den Einanderstellen verstanden. Wenn du die 70 oder über 70 Einanderstellen studierst, schaust du in das Herz Jesu. Wenn du anschaust, was er von uns erwartet, dann siehst du, was er für uns getan hat. Und wenn du jetzt anfängst, ihm nachzutun als Verwalter seiner Gnade, weißt du, was dann passiert? Dann repräsentierst du ihn. Dann wirst du ein Stück weit wie er. Ja, zweiter Punkt, wir sollen ihn anschauen. Wir sollen uns von ihm begeistern lassen. 2. Korinther 3, Vers 18. Und sollen so verwandelt werden in das gleiche Bild. Es gibt keine höhere Berufung. Die Berufung ist nicht, einfach nur Frieden zu halten bei uns in der Gemeinde. Das wäre viel zu wenig. Der wahre Auftrag ist es, dass in dir Christus leibhaftig wird. Dass man an dir Christus erkennen kann, dass du selbstlos dienst, dass du nicht an dich als erstes denkst, dass du als erstes an das denkst, was dem anderen gut tut, was ihn erbaut, was ihm eine Hilfe ist, was ihm eine Gnade gibt. Der größere Sinn ist, dass du selbst Christi Ebenbild tragen darfst. Ich habe euch gesagt, das Fleisch seit dem Sündenfall, das will sich selbst verherrlichen. Und du kannst nicht im luftleeren Raum leben. Du musst anbeten. Entweder betest du dich selbst an und gebrauchst selbst das Evangelium für deinen eigenen Vorteil, oder du verstehst den tieferen Sinn. Die höchste Berufung, die ein Mensch wirklich haben kann, ist, Christus zu reflektieren, so zu werden wie Christus. Das ist die größte Ehre, die du finden kannst. Welche Ehre ist denn darin zu finden, für einen Wurm zu leben im Universum? Was ist denn daran schön, ja, für einen Wurm, der dir über dem Waschbecken jeden Tag begegnet, zu leben? Aber welche Ehre ist darin zu finden, welche Herrlichkeit ist darin zu finden, für den König der Könige, für den Herrn der Herren zu leben, ihm zu dienen und ihn zu reflektieren, indem du dem Nächsten dienst? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, tiefer über die Aufforderung nachzudenken, einander zu dienen. Wenn du dem, es sieht ja so banal aus, weißt, nachher gehst du weg, stehst da an dem Tresen und dann musst du schon zum ersten Mal drüber nachdenken, will ich jetzt der Erste sein oder will ich dem anderen dienen? Nehme ich das letzte Stück Plätzchen, ja, liebt das einer mehr als ich oder will ich dem anderen dienen? Das sind Banalitäten, denkt ihr, aber das ganze Leben besteht aus profanen, banalen Dingen. Du wirst nur ein paar große Entscheidungen treffen. Welche Frau heirate ich? Ja, baue ich ein Haus? Welchen Beruf ergreife ich? Das sind die paar großen Entscheidungen, die für dich vorbehalten sind. Das sind nicht viele. Aber du hast ganz viele kleine Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Und du musst dich entscheiden, möchte ich mich repräsentieren? Möchte ich für mich leben? Möchte ich mich groß machen? Oder möchte ich ein Repräsentant, ein Verwalter der mannigfaltigen Gnade, des Wesens Jesu Christi sein? In den kleinen Dingen des Lebens. Indem du deinem Mann die größere Portion gibst. Vielleicht dienst du auch deinem Mann, wenn du ihm die kleinere Portion gibst. Je nach Zustand, das kann sein. Aber der Dienst am Nächsten, ihr Lieben, im Dienst am Nächsten schenkt Gott uns die Gelegenheit, die Gnade Gottes, das Wesen Gottes öffentlich zur Schau zu stellen. Die Einanderstellen, und damit schließe ich, die sind nicht einfach nur ein Regelwerk, was du tun und lassen sollst, damit wir uns nicht beißen und fressen. Ich habe das leider übergangen, keine Angst, ich gehe jetzt nicht noch mal eine Viertelstunde zurück. Aber dieses Beißen und Fressen ist ein klarer Beleg dafür, aus Galater 5, wir haben den Vers 15 nicht gelesen, ist ein klarer Beleg dafür, dass du nicht im luftleeren Raum leben kannst. Entweder du liebst, wie Christus geliebt hat, oder du beißt und frisst dich mit dem anderen. Wenn du voll bist mit Christi Liebe, dann kannst du geben, dann hast du keinen Hunger. Dann kannst du geben, dann kannst du austeilen. Aber wenn du hungrig bist, wenn du Mangel hast am Evangelium, wenn du Mangel hast an Gnade, dann bist du wie ein Raubtier. Und du wirst beißen und du wirst fressen, weil du auf deine eigene Ehre aus bist. Wir können nicht im luftleeren Raum leben, wir müssen anbeten und entweder du lebst für Christus oder du lebst für dich selbst. Die Einanderstellen sind Ausfluss dieses Wesens Christi und nicht nur eine Sozialgesetzgebung. Christi lebte sein Leben auf eine einzigartige Weise hier auf der Erde zur Verherrlichung des Vaters. Und mit den Einanderstellen bekommt ihr eine ganz präzise Anleitung, wie du dem Herrn Jesus nachtun kannst. Und damit erfüllst du deinen Schöpfungsauftrag. Gott hat dich in sein Bild gemacht, damit du ihm ähnlich werden kannst, damit du in dieser Ähnlichkeit ihn repräsentieren kannst. Ich schließe, ich habe euch auch ein paar Hausaufgaben mitgegeben. Ich denke, das ist hilfreich. Was sollt ihr sonst eine ganze Woche lang tun in der stillen Zeit? Ja, nehmt die mit. Hausaufgaben zum Tun, das sind übrigens die gleichen wie beim Lieben, weil das unterscheidet sich nicht. Aber auch ein paar Hausaufgaben zum Denken und auch ein paar Hausaufgaben zum Beten, wie wir bessere Diener zur Verherrlichung Gottes werden können. Ich möchte noch im Gebet mit uns schließen, wir können dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir bitten dich von Herzen, ich bitte dich für mich und ich bitte dich auch für uns, dass du uns wirklich ausfüllst mit deiner Liebe, dass du uns Herzen schenkst, die deswegen gerne dienen. Herr, wir bitten dich als Gemeinde um Vergebung, wo wir selbst noch oft in Selbstsucht leben und das auch zutage tritt im Umgang miteinander. Und Herr, wir bekennen auch, dass wir oft Mangel haben an Liebe, am Verständnis, Herr, wie du bist, was dein Wesen ist, voller Gnade und voller Wahrheit und was du in diesem Wesen für uns getan hast, erfüllt hast. Herr, hilf uns, dass wir einen geschärften Blick auf dich haben, auf deine Selbstlosigkeit, auf deine Langmut, auf deine Güte, auf deine Selbstverleugnung, mit der du uns bis in den Tod gedient hast. Hilf, dass wir satt sind, Herr, immer wieder neu uns sättigen an deiner Liebe, an dem anderen Dienen, an deiner Selbstlosigkeit und dass das überfließt, Herr, in unserem Leben, dass das spürbar wird in unseren Beziehungen, in den Familien, aber auch in den Gemeinden und selbst über die Gemeinde hinaus, Herr, dass die Menschen um uns herum erkennen können, dass wir deine Kinder sind, deine Jünger, dir zur Ehre, Herr. Amen.